Hallo und herzlich willkommen zu Folge 98 von Ready for Review, aufgenommen am 9.04.2026 und wie immer dabei, aber irgendwie mit neuer Hardware und irgendwie auch nicht, die einzigartige Sandra. Grüß dich, Sandra.
Einen wunderschönen guten Morgen und an die Zuhörer guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns jetzt zuhört.
Genau. Ja, ja, Sandra, wie geht's dir?
Ach, eigentlich ganz gut. Bisher noch im Osterkoma, aber wir nehmen nämlich nach Ostern auf. Aber eigentlich, Ostern war ein gutes Gemisch zwischen Chillen, Fresskoma und Familienbesuchen.
Ja, also wir hatten es auch gut. Also mein Highlight ist gewesen an Ostern, Karfreitag, gab es bei uns den traditionellen Flammlachs.
Ah, lecker.
Oh, es war so gut. Also das ist, könnte ich jetzt nicht jede Woche essen oder so, aber das ist wirklich sehr lecker. Und das ist so eine von den Sachen, wenn du dann zur Fischtheke einkaufen gehst und du bestellst so zwei Lachsseiten mit Haut, wo die Verkäufer immer sind, was machen sie denn damit? Ja. Das ist aber spannend. Und warum so viel? Ne? Also ja, ja. Wir sind eine größere Gruppe, deshalb sind das sogar zwei Lachsseiten dann immer. Und also gefühlt so ein ganzer Fisch. Ja.
Doch. Ja, das ist so, ja, das ist so, hört sich gut an. Nee, was habe ich Karfreitag gemacht? Genau, Karfreitag hatten wir Brettspiel Nachmittag. Und mit Essen und so. Und Kollege hat, oder Kumpel hat halt Stracciatella-Torte mitgebracht. Oh. Und wir waren 5 Leute, 6 Stücke. Und dann um das 6. Stück haben wir gespielt. Und ich habe haushoch gewonnen.
Ja, kaum ist Motivation da, ne?
Ja, genau. Vor allem das Geile ist, das war so 2-Stunden-Brecher. Und ich habe gewonnen. Geh zum Kühlschrank und die so, was machst du da? Ich so, ja, meine Trophäe abholen. Und die so, also, Sandra, wir haben das schon total vergessen, dass wir drum. Ich so, tja, ich aber nicht.
Ja.
Nee, auf jeden Fall, ja. Das ist so. Also Stracciatella-Torte. Sehr lecker.
Aber da fällt mir ein, ich bekomme das jetzt nicht so schön zusammen, aber ich höre den Podcast hier Lanz und Precht ab und zu. Und da ging es um das Thema Charakterbildung und Siegen und Verlieren. Und da war die These, wie gesagt, ich bekomme die nicht hundertprozentig zurück, dass das Bessere für den Menschen ja die Niederlage ist, weil man sich dann mit seiner Niederlage auseinandersetzt und dieser Schmerz und diese Wut und alles, dass das viel charakterbildender sei als der Sieg. Das heißt, du hast zwar ein Stück Torte gewonnen, aber die anderen alle haben sich charakterlich nochmal
weiterentwickelt.
Doch, das kann man denen doch gönnen hier.
Um Axel halt zu zitieren, dieses Spiel brauchen wir nicht mehr zu spielen, Sandra hat das durchgespielt. Ich weiß nicht, ich habe den Ruf bei mir in der Brettspielgruppe, dass gewisse Spiele man ab einem bestimmten Zeitpunkt mit mir nicht mehr spielt, weil ich das durchdrungen habe.
Ja, ich kenne das. Ich habe im Freundeskreis auch jemanden, der sehr, sehr gut darin ist, ich sag mal, irgendwann das Ganze zu Tode zu optimieren. Und das kann dann ein bisschen frustrierend irgendwann sein, wenn du merkst, okay, du hast irgendein System und ja, das ist, meine Siege, wenn sie mal stattfinden, das ist immer noch hart erarbeitet und pures Glück, ja. Ja, ich spiele ja, habe ich ja ein paar Mal erwähnt, habe ich auch keinen Siedler von Catan mehr, weil einmal gewonnen in der Familiengruppe, ja. Und danach habe ich gesagt, okay, beim besten Zeitpunkt hört man einfach auf, ja, oder fängt gar nicht erst an. Und,
aber das nehme ich aber mal als ein Beispiel, wo ich dann mal auch den Axel sage, Axel, ich lese keine Eröffnungsstrategien durch oder sowas, um zu gewinnen. Also so schlimm kann es bei mir auch nicht sein.
Naja gut,
also,
aber wenn du selber schon einen entwickelst, ist ja auch okay.
Aber auch nicht, also ich durchdenke die Spiele nicht.
Dann ist das ein natürliches Talent.
Ja, wahrscheinlich. Oder Intuition, weiß ich nicht. Ja.
Also ich habe auch schon mal Strategien durchgelesen, weil ich dachte, ha, voll clever, die anderen lesen sich ja nicht damit durch. Und dann habe ich schon böse Kommentare von meiner Frau bekommen, weil ich mich da reingenördet habe, wie man das anfangen muss. Hat nichts gebracht, ja. Aber naja, wenn okay, du einfach stupide anfängst und dann so, oh ja doch, jetzt habe ich ja doch hier eine lange Straße. Und ja, dann ging es halt irgendwie.
Aber zu dieser These, anderer Kontext, aber was ähnliches, habe einen Podcast gehört über unsere Kindheit, also was so in den 90ern, 80ern halt so hip halt war, und da war die These, wurde aufgestellt, dass wir eine höhere Resilienz haben, weil wir noch Videospiele gespielt haben, wo man nicht speichern konnte. Und das heißt, wenn du es verkackt hast, dann musstest du wieder von vorne anfangen.
Ja, da, ich muss immer denken an die, den Begriff kannte ich vorher auch. Ich kannte immer Helikoptereltern und letztens habe ich gehört Rasenmähereltern. Kennst du Rasenmähereltern?
Nein, das war was ein
Rasenmähereltern? Das ist, die fahren mit dem Rasenmäher vor dem Kind, damit es nicht stolpert. Und das ist natürlich auch, also übertragenen Sinne. Ne? Also ich hoffe wirklich, dass es das nicht gibt. Ja, währenddessen. Egal. Und ja, das ist ja auch mit Resilienz verbunden, ne? Dass wenn alles von dir weggehalten wird, das ist schwierig. Ne? Ich habe hier zwei kleine rumlaufen. Es ist schwierig, weil du siehst ja manchmal, dass da gleich was schief geht. Und es gibt Sachen, da solltest du eingreifen oder vielleicht mal die Hand hinhalten, weil du jetzt auch nicht ins Krankenhaus fahren möchtest. Ja? Auf der anderen Seite ist immer die Stimme, die sagt, ja, aber wenn man es nicht lernt, ne? Also wenn ich dir nur sage, das tut weh, macht das was anderes mit dir, als wenn es einmal wehgetan hat. Das ist, ich glaube, das ist eine der Herausforderungen, der vielen Herausforderungen, ja.
Also ich glaube, so wie meine Eltern uns Freiheiten gegeben hatten und das noch in der Großstadt, ich glaube, da würden sie heute als No-Go-Eltern durchgehen.
Ja, ich hab auch überlegt, also ich war ab der zweiten Schulklasse auf dem Dorf, ne, 2000 Seelen.
Ja.
Und da bin ich alleine eine relativ große Strecke zu Fuß zur Schule gegangen immer. Da waren irgendwann Freunde dabei, also man hat an gewissen Stationen immer jemanden abgeholt. Das war dann auch immer ganz praktisch für die Eltern. Wenn jemand krank war, hatten die jemanden, der es eventuell der Lehrerin gesagt hat. Und da war auch ein großes Stück einfach über eine offene Wiese kreuz quer, weil wir natürlich nicht die lange Straße gegangen sind, sondern den direkten Weg, weil wir wollten ja nicht zu viel laufen. Weiß ich auch nicht, ob man das heute noch macht, ne? Oder ob dann immer noch dabei ist, jemand, ne, und was da so der richtige Zwischenweg ist, weil du willst ja auch jetzt nicht sehenden Auges dein kleines Kind irgendwo langlaufen lassen, wo du weißt, da kann was passieren und du hörst halt auch, ich wohne hier auf dem Dorf, wer weiß, was für Geschichten, ne, schwierig, also das ist, eine andere Herausforderung, weil ja auch ein anderer Druck auf dir herrscht, ne, also die Gesellschaft guckt ja viel, viel stärker, ja.
Also war so, ich war die ersten 6 Lebensjahre, also Grundschule waren wir in der Großstadt. Und ich musste eine Riesenkreuzung überqueren. Kennst du diese Kreuzung, wo du mit diesen Zwischeninseln und Ampeln halt hast? Und da noch mit unterschiedlicher Schaltung. Und meine Eltern haben es eine Woche lang mit mir geübt, dass ich diese Kreuzung verstehe. Und dann haben sie gesagt, Sandra, das ist dein Weg, hier musst du halt aufpassen.
Ja gut, aber da sie dich im Kindergarten im Wald ausgesetzt haben, nur mit einem Stock und du den Wolf besiegt hast, ja, waren sie sich halt sicher.
Genau. Und auf dem Weg, weil es eine Großstadt war, war halt so eine kleine Grünfläche. Und dann lungerten halt die Drogenabhängigen halt herum, ja. Ja. Aber da wusste man auch, also da wurde halt auch aufgebracht, da gehst du halt nicht rein, fertig. Also natürlich krass, dass das halt neben einer Grundschule war, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich, also heute, also wenn ich mir Eltern in meinem Freundeskreis anschaue, also anhöre, ich glaube, das wäre total, das ist heutzutage das ist total No-Go.
Ich war mal jetzt mir voll im Real oder im Family Talk, als ich in der ersten Klasse war, haben wir noch in einer kleinen Stadt gewohnt und meine Eltern hatten da ein Geschäft und ich musste dann durch die Stadt laufen und daneben war ein Kaufhof, irgendwie sowas.
Aha,
und da konnte man gerade durchgehen und war dann eigentlich da, wo man hin wollte. Ja.
Ja.
Und das habe ich auch fast immer so gemacht, aber ich bin auch schon mal da drin versackt. Als Kind. Ja, weil es ja spannend war und du wusstest ja, wo die Spielzeugabteilung ist und sowas. Und dann war
da gab es Nintendo. Da gab es eine Nintendo.
Nee, da gab es noch nicht mal Nintendo.
Was? Ja, nein,
da gab es noch kein Nintendo. Also vielleicht gab es das NES, das weiß ich nicht, aber es gab auf jeden Fall den Gameboy noch nicht, weil den habe ich später gekriegt, der war später aktuell. Jetzt müsste ich nachgucken, wann. Also das war für mich auf jeden Fall kein Thema in dem Alter. Ne? NES und so hatte ich noch nicht auf dem Schirm, bei erste Klasse, ja, also keine Ahnung, da war die Welt noch fast schwarz-weiß und ich glaube, wir hatten nur 2 TV-Sender gefühlt, aber
3,
ja, und wenn ich überlege heutzutage und ich kam mal eine Stunde zu spät, dann habe ich einen Anschiss gekriegt, so erinnere ich mich noch dran und dann war aber auch okay. Ja, weil die mich natürlich auch nicht gefunden haben, weil die sind also dann irgendwann los und haben dann den Schulweg dann abgesucht. Aber die sind natürlich nicht komplett durch, ich weiß nicht, ob es ein Kaufland oder Kaufhof ist, ja egal, auf jeden Fall so ein Laden war, ne? Und
Karstadt vielleicht.
Karstadt kann es auch gewesen sein, irgendwie sowas, aber es war kein Schlecker. Und ja, habe ich gedacht, heutzutage würde wahrscheinlich schon fast die Polizei gerufen werden oder die Eltern hätten schon längst aufs Handy geguckt. Tracker,
ja, stimmt.
Ne? Und Tracker. Alles klar, ist schon wieder da. Im Park unterwegs und vermöbelt die Drogenabhängigen. Ne, also, nicht Quatsch, dober Spruch, aber ja, das waren die Zeiten damals, ne? Wir waren die Wilden, ja.
Und wir haben es noch nicht mal bis zur Hausmitteilung geschafft.
Nee, genau. Das war jetzt unsere Kategorie.
Intro
heißt es immer im Podcast. Kommen wir zu den Hausmitteilungen. Wie euch aufgefallen ist, gab es eine kurze Pause. Und dieses Jahr ist das Jahr von Daniels Urlaub. Ich muss es einfach mal, oder Daniels Pausen. Ich muss es einfach mal sagen. Letztes Jahr hat Sandra immer auf den Deckel gekriegt, wenn schon wieder eine Unterbrechung war, weil man wieder irgendwo war, auf irgendwelchem, irgendwo Urlaub gemacht hat. Ja, also das ist, war schon sehr häufig letztes Jahr. Und dieses Jahr bin ich der Grund, weil wir hatten ja vorletzten Montag, also Ostern hätten wir, glaube ich, eh nicht aufgenommen. Also ja, genau. Beziehungsweise doch Ostermontag haben wir auf heute verschoben.
Ja, genau.
Aber davor den Montag wollten wir aufnehmen und da ist mir die Zeitumstellung dazwischen gekommen. Nicht, weil ich nicht wach war und so, also das kriege ich schon hin, aber bei uns im Haus war so ein Durcheinander, weil die Kinder alle nicht aus dem Bett kamen und alles chaotisch war, dass es sehr assi gewesen wäre von mir, mich um 8.30 Uhr an den Rechner zu sagen, so, jetzt Podcast hier, bitte nicht so laut schreien da draußen. Und dann habe ich,
Ruhe auf den billigen Plätzen.
Ja, dann habe ich der Sandra geschrieben und dann haben wir nur noch Ausweichtermine gefunden, die in meinem Osterurlaub waren, weil ich hatte dann ab Donnerstag frei. Also mea culpa, ne? Und deshalb gab es letzte Folge nur einen wunderbaren Newsletter, aber der war dafür randgefüllt.
Ja, der war wirklich randgefüllt. Ich hatte so ein bisschen Daniel-Vibes gehabt beim den einen Newsletter, wo wir alles in den Newsletter gepackt hatten. Da habe ich mir gedacht, so hat sich Daniel vor ein paar Wochen gefühlt.
Ja, aber ich fand das, also wenn ich mal angefangen habe, also mir fehlt eigentlich immer, ich brauche immer so ein Zeitfenster dafür. Am besten setze ich mich irgendwo hin, mache eine leckere Tasse Kaffee und dann mache ich es auch bequem und dann schreibe ich das so runter, weil da ich habe, also ich bilde mir ein, auch einen gewissen Ton da drin und das ist ja so, wie ich dann denke.
Ja,
ne?
Also genau, du musst diese eine Stunde halt haben und bei mir war das halt so, ich musste das ein bisschen gestückelt machen, weil ich hatte auch noch, noch Termine gehabt, das heißt, ich habe das in zwei Fuhren gemacht und ja, aber das ist halt, du musst halt dann deine Ruhe halt haben, dafür das zu machen. Ich habe dann auch in Axel auch immer gesagt, weil er dann zwischendurch, Sandra, ich so, nein, nicht Sandra, eine Stunde jetzt, entweder, wenn du keine Schmerzen hast, kein Krankenhaus fahren musst.
Und auch dann.
Wirst du mich jetzt eine Stunde in Ruhe lassen.
Ja, und ansonsten, pst, Schweigefuchs. Ja.
Das kennt er hier nicht.
Ja, ich kenne das auch nur aus dem Fernsehen, ich kenne das auch nur, bei uns musste man einfach still sein.
Ja, aber alles gut, ich habe es gerne gemacht und deswegen passt es schon.
Ja. Audiogrüße. Wir haben quasi die Frist verlängert, ja.
Genau. Ja. Erstmal für vielen, vielen Dank für die einen, die bis dahin reingesendet haben. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Und also mega, wie kreativ ihr wart.
Ja, das ist. Übrigens, es wird auch eine etwas längere Folge, da bin ich jetzt schon relativ.
Ja, genau, glaube ich auch, genau. Also wir werden, glaube ich, die eine Stunde knacken.
Auf jeden Fall, ja. Müssen wir über den Termin vielleicht noch mal ein bisschen sprechen, aber ja.
Ja.
Wir nehmen auf am 20.04., wenn jetzt nichts Unerwartetes passiert. Und euer Gruß sollte vorher da sein. Nett wäre 19. oder 18. Sagen wir mal 18.04. Ja. Damit wir es mal beide gehört haben, weil wir wollen jetzt auch nicht im Podcast live irgendwas hören, was wir vorher nicht kannten. Und wir müssen das ja auch so ein bisschen reinarbeiten, damit nicht einfach so, und jetzt sind wir mal eine halbe Stunde weg, hier kommen die Audiogrüße. Sondern wir wollen dir das auch ein bisschen integrieren. Da müssen wir wirklich planen, die 100 langsam.
Oh nein, hör mal, das heißt, okay, ich glaube, wir müssen uns wirklich mal über die 100. Folge unterhalten.
Wir überspringen die einfach. Wir sagen, die hatten wir doch schon vor ein paar Wochen. Ja. Genau.
Ja.
Aber am 20.04. ist, wenn alles normal läuft, die 100. Genau. Und ich greife jetzt einfach schon vorweg, auch wenn wir es nachher in den Termin nochmal sagen. Danach machen wir erstmal Pause.
Genau.
Das heißt, es ist eigentlich den Aufwand auch wert. Ne? Also, genau. Und um dem das Jahr des Urlaubs weiter Gerechtigkeit zu tun, bin ich wieder der Grund. Weil danach mache ich Urlaub.
Ach, keine Sorge, ich werde mich dann im Sommer einreihen.
Da kann ich dir auch wieder vorwerfen.
Ja, genau. Alles gut.
Mega gut.
Aber ich bin Consulting, das ist, ich verdiene mein Brot damit,
Urlaub zu machen.
Ja, genau. Und womit verdienst du dein Geld? Ja, ich mache Urlaub.
Ja, ich bin in der IT. Oh, spannend. Was, bist du Entwicklerin, Entwickler? Nee, nee. Ich mache Urlaub.
Urlauber.
Urlauber. Die zahlen dafür, dass ich nicht da bin. Das ist das Zielbild, aber okay. Ja.
Obwohl, es gibt bestimmt Firmen, die Mitarbeiter haben, die bezahlt werden, damit sie nicht da sind.
Oder die dafür bezahlt werden, dass sie nichts machen. Ja, einfach bleib mal da.
Genau.
Ach ja, sehr schön.
Okay, gut.
Das wird eine kurze Folge. Darum springen wir auch jetzt schon zu unserer Woche. Und Sandra, du hast einiges mitgebracht.
Ja, ich hatte ja 2 Wochen Zeit zum Sammeln. Ne?
Ja.
Und zwar, ich habe meinen Backup-Storage geändert. Ich hatte ja mal vom Jahr, glaube ich, erwähnt, dass ich ja für meinen Backup Copia benutzen.
Mhm.
Und ich habe da damals mich entschieden, die Storage-Box von Hester zu nehmen über WebDAV. Nur mir ist aufgefallen, dass die Backups unheimlich langsam waren. Da habe ich mal die Logs angeschaut und da bin ich immer auf Timeouts gegangen, dass halt immer die Connections zur Storage-Box halt abgebrochen sind.
Mhm.
Da habe ich mich dann mal recherchiert und da stand halt als Empfehlung, wenn man halt auf Performance gehen soll, will und dass das nicht ständig halt abbricht, sollte man halt ein S3-kompatibles Backup setzen. Dafür wäre halt wohl auch Copia halt auch ausgelegt. Da dachte ich, ja gut, dann probierst du mal halt aus. Und da habe ich jetzt die Object Storage von Hessner gewechselt und das läuft ganz gut. Und ich habe das zumindest das Gefühl, dass es jetzt die Backups definitiv flotter halt, halt ablaufen. Und die Timeouts halt, keine Timeouts halt geschehen wie bei Storagebox. Also von daher würde ich erstmal sagen, Wechsel hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kann auch sein, dass es preislich sogar ist, weil bei Storagebox musst du ja feste Kontingente kaufen. Und ich habe dann, weil ich ja alle anderen Systeme das jetzt größere Paket genommen habe. Und bei, müsste ich aber jetzt nochmal nachgucken, wenn ich einen kompletten Monat mal habe, scheint Object Storage halt da ein bisschen günstiger zu sein.
Hast du so eine Größenordnung? Also wenn jetzt jemand, sagen wir mal, so ein interessanter, netter Co-Host sagt, ach, Backup in Object Storage klingt ganz gut, weil Storagebox fand ich auch nicht so toll. In welcher Größe ist man da so?
Also ich habe jetzt für einen halben Monat hatte ich jetzt 3 Euro bezahlt, was ich das letzte Mal gesehen hatte. Ich müsste aber jetzt meinen ganzen Monat mal abrechnen, weil, also ich verschieße, also du hast einen Festpreis plus noch wie viel Speicher du benutzt und wie viel Traffic du hast. Und ja, das ist so eine Sache, die theoretisch kann man sie ausrechnen, aber da liegt man halt rein. Und die Storagebox ist halt, kostet halt 12 Euro im Monat und das ist dann schon mal ein preislich echt ein Unterschied. Und ich würde dann die Storagebox auch runterstrippen auf einen kleineren, weil die Storagebox ist für mich jetzt interessant für unsere Archive zum Beispiel. Ich habe sie dann ausgelagert in die Storagebox für die Folgen, denn durch Rechnerwechsel haben wir ja festgestellt, also ich vermute mal, dass, also was ist passiert? Ich habe meine Nextcloud so angebunden, dass der Client ab einer bestimmten Größe das nicht immer automatisch synchronisiert mit meiner Festplatte. Und ich hatte einmal einen Wechsel gehabt, wo die Timestamp nicht drin waren und dann hat er gesagt, ja, die Dinger sind halt nicht drin, also lösche ich sie auch auf der Nextcloud.
Oh, ja, wir haben ein paar, also es gibt ein bisschen was fehlt, ne?
Ja, ich glaube zwar, also ich konnte das aus dem Backup halt auch rekonstruieren und habe das jetzt auf den Storageblock abgelegt, aber ich glaube, uns fehlen 2 Folgen.
Echt? Dann habe ich genau die richtigen letztens geklickt, weil ich wollte was nachgucken und kann sein, ich weiß es nicht. Also.
Ja, auf jeden Fall, naja, auf jeden Fall, jetzt bin ich halt fleißig, regelmäßig halt unsere Folgen halt in die Storagebox. Da ist auch mit Snapshot, das wäre halt, also ich glaube, für so einen Anwendungsfall ist die Storagebox genau richtig.
Ja. Und wie hast du Copia da so eingerichtet? Hast du da einfach die Doku durchgearbeitet oder?
Genau, und das Coole ist, du hast bei Hestner auch eine Anleitung, wie du Copia an die S3 anbindest.
Ah.
Und deswegen, ja, das ist Also, ja, ich habe die Anleitung durchgearbeitet, habe da kein Red Flag entdeckt und funktioniert. Klar, das Initial ist immer, also du musst einmal, initial hat mich das irgendwie 12, 13 Stunden gekostet.
Ja.
Und aber danach sind die Snapshots, keine Ahnung, 20 Minuten und durch.
Das finden wir dann alles in den Shownotes. Ach, ist das Leben schön.
Natürlich, natürlich.
Danke.
Wieso? Und Riesesloch. Und wer tappt da rein? Sandra.
Also ganz ehrlich, es ist sehr schwer, dich zu Dingen zu bringen, die du nicht magst und so. Also du hast eine feste Meinung und dich zu was zu bequatschen, habe ich ja schon öfters versucht, immer nett, hoffe ich. Ja,
Ja,
nein, wirklich, also
natürlich,
wirklich, also es
natürlich,
ist jetzt nicht, dass ich da
alles gut,
versuche.
ja.
Also die 3 Bitcoins, die du mir überweisen solltest, okay, aber der Rest war okay. Und aber im Podcast habe ich das so einen Lauf. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil jetzt habe ich es ausgesprochen, aber bisher hatte ich einen Lauf,
Ja. Ja, vielleicht liegt es daran, weil da brauche ich wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Schubser, weil das halt einfach nicht so schlimm ist.
ja. Ich sehe, man merkt, dass wir lange nicht
Okay.
aufgenommen haben. Aber du hast noch mehr diese
Ja.
Woche gemacht, außer Backups für mich zu dokumentieren.
Ja, ach ja, genau. Und zwar, ich habe Bandcamp ausprobiert und ich bin schwer begeistert. Also, was war, ich habe ein Album entdeckt, kommt auch in den Konsum. Und da dachte ich so, ja, wo will ich gerne kaufen, will aber keine CD kaufen und da wieder rippen. Da habe ich da wieder gesagt, das funktioniert so nicht. Und habe ich gesehen, dass die Band halt bei Bandcamp ist und habe ich gedacht, das gibt es ja noch andere Bands, die es cool finden auf Bandcamp und das ist geil. Du kannst sie halt vorher reinhören. Da kannst du halt klicken. Also ich fand den Preis jetzt total in Ordnung. Habe ich zwar oder 6, $8 mindestens, was du ausgeben musst für ein Album. Ja, und dann kannst du es halt normal als MP3-FLAC runterladen. Und trotzdem kannst du dir das Bandcamp-App halt das als ein Streaming halt anhören. Also ich vermute mal, ich bin late to the party, aber ich fand das, das war für mich zumindest, ja, für mich entsprechend ein Aha-Erlebnis. So, und dann habe ich auch was Positives, Negatives und Positives. Ihr habt in der letzten Folge gehört, dass ich ja Laptop-Weitwurf gemacht habe.
In Wahrheit wolltest du ja nur was für den Podcast Content
Genau,
generieren, ja.
alles für den Podcast, alles für den Dackel. Und zwar, ja, ich habe mein Tuxedo einschicken müssen, weil mein Gehäuse halt kaputt gegangen ist bei diesem Laptop-Weitwurf. Hätte ich mir eigentlich vorher denken können, dass es dabei kaputt ist, aber
Konnte keiner ahnen. Die KI hat
egal.
gesagt, es klappt.
Nein, genau. Genau. Und da war ich nochmal 10 Tage mit Zinkpad unterwegs und ich war überrascht, dass ich nur 10 Tage war, denn ich muss ein hohes, großes Lob an Tuxedo, Reparaturservice, mega. Ich habe Fotos geschickt, die haben mir gesagt, hey, 70 € Reparaturpauschale, dass wir uns das anschauen, inklusive Versand, alles klar. Haben wir dann anhand der Bildern haben gesagt, habe ich gefragt, hey, könnt ihr abschätzen, wie viel das kostet? Haben mir gesagt, ist keine Kostenabschätzung, aber ich soll mal bis 300 bis 400 € halt rechnen. Anhand den Bildern, aber man weiß ja nicht, was da noch drin kaputt ist. Da haben sie das innerhalb eines Tages hab ich die Labels bekommen, habe Geld überwiesen, also Geld überwiesen, 70 € habe ich die Labels bekommen, weggeschickt und dann innerhalb von 24 Stunden gleich eine Rückmeldung bekommen. Hey, das ist die Kostenvoranschlag war im Endeffekt 250 €. Da wurden diese Reparaturpauschale halt mit verrechnet. Und natürlich haben sie sich noch vorgehalten, ja, wenn sie es auch noch mal genauer aufmachen, kann dann was, wenn sie was finden, da wird noch was draufkommen. Aber ich glaube, ich sage, ey, bei 250 € nur das Gehäuse, mega. Und ja, dann haben sie jetzt am Dienstag bekam ich halt dann die Nachricht, also 2 Tage vor der Aufnahme, Versand zurück. Der Laptop hätte eigentlich heute Nachmittag kommen sollen, kam schon gestern Abend oder gestern Nachmittag und so bin ich wieder zurück. Also mega. Also einmal der Preis und einmal, dass es halt, also ich war 10 Tage halt insgesamt hat das gedauert. Also, dass es meine Blödheit war. Also, ich würde sagen, Service 1A.
Richtig gut. Also ich hab schon im Vorgespräch gesagt, in den letzten Wochen hat Tuxedo bei mir immer so ein eigentlich ganz cool Aber-Gefühl gehabt. Ne? Also ich kann jetzt nicht drauf zeigen und sagen, das ist doof bei denen, aber ja, es gibt immer mal wieder jemanden, der sagt, dass er nicht so zufrieden ist oder irgendwie einzelne Details nicht so klappen.
Ja.
Dann für mich auch, schlag mich nicht, dass das eher so auf KDE-Basis ist, das Tuxedo OS ist für mich eher so ein Aber. Ne? Aber es ist persönlicher Geschmack, kann man denen jetzt nicht vorwerfen. Obwohl die so viel richtig machen und so viel gut machen. Ich finde auch, alles, was die an Öffentlichkeitsarbeit machen, ist richtig, richtig gut. Und das ist für mich jetzt mal so als Außenstehender so ein richtig cooles Argument, dass man sagt, hey, und wenn was schief geht, dann zocken sie dich nicht ab. Ne? Sie hätten ja auch sagen können, ja, das ist jetzt alles kaputt und sind 2.500 Euro oder 1.000 Euro.
Ja.
Oder ach, wir wissen, wir kriegen auch 800, auch wenn es nur 250 sind. Das wirkt positiv und ich finde da können wir das machen. Und das sagen wir auch gerne ohne die Tuxedo-Millionen, die wir aber auch nehmen würden.
Genau. Also ihr könnt uns gerne Hardware-Sponsor.
Noch mehr, ja.
Ja. Also ich bin da flexibel mit dem Sponsoring.
Ja, wir nehmen alles, ja, wir nehmen alles. Ja. Aber für gute Sponsoring braucht man auch Akquise.
Ja, und zwar, ich bin zurück im Akquise-Game. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, ich habe einfach was kapperfrei und dann habe ich gesagt, okay, dann kann man jetzt anfangen, wieder ein bisschen Akquise zu machen. Netzwerk ist zwar angepinkt, aber ihr kennt, wie gerade die wirtschaftliche Lage halt ist. Und dachte ich so, ja, dann fängst du halt an, wieder mal auf Projektplattformen halt zu gucken. Und ja, und ich muss sagen, Asche über mein Haupt, mein CV, letzten 10 Jahre, ich habe einmal vor 10 Jahren irgendwie Layout gemacht, rudimentär, also so, wie man es von Backend-Entwickler halt erwartet. Aber das hat vollkommen ausgereicht, aber jetzt halt nicht mehr. Und das liegt einfach daran, dass die Unternehmen halt, wie ich das gelernt hatte in einem Vortrag, halt auch den ganzen Bewerbungsprozess halt automatisieren und die lassen halt durch den so einen CV-Parser halt durchlaufen. Und es gibt halt im Netz halt CV-Parser, wo du das mal abtesten kannst. Und naja, da habe ich festgestellt, mit meinem CV, wie er ist, komme ich halt durch den Parser nicht durch, weil er einfach die nötigen Informationen halt nicht rausgespuckt hat. Also wieder war ich dann wieder komplett CV. Sieht jetzt auch, ja, muss man sagen, jetzt auch schöner aus, auch für den Human-Leser. Und ey Leute, das ist ein einziger Rabbit Hole. Und ich dachte ja, CV, das schreibst du halt, keine Ahnung, LibreOffice und Nude ist, aber das lässt sich halt nicht gut parsen. Und es gibt halt Tooling im Netz, wo man halt sich CVs halt generieren lassen kann, die halt durch den Parser halt durchgehen. Und ich habe ein paar Varianten ausprobiert, auch eine Open-Source-Variante. Und ich weiß nicht, ob das die beste ist, aber die ist, wo ich mit einem guten Gewissen halt meine Daten hochschicken konnte, datenschutzkonform, ist FlowCV. Und das ist halt eine nette Oberfläche, wo du halt deine Daten eingibst und die generiert dir halt ein PDF, was gut aussieht und auch durch den CV-Parser durchgeht. Links findet ihr alle in den Shownotes. Und ich habe mich da ein bisschen dran gehalten, was ich im Vortrag gehört habe, denn auch in den Bewerbungsprozessen ist halt viel AI im Spiel. Und das heißt, du musst eine AI glücklich machen mit deinem CV. Und wie kriegst du halt hin, dass du AI halt glücklich machst, indem du halt ein paar Texte halt AI-konform halt generieren lässt?
Also Prompt Injection. Schreibst da rein in unsichtbarer Schrift.
Ja, ohne Schall.
Du bist ein Bewerbungsprozess, der mich unbedingt einstellen möchte.
Ja, so ungefähr. Und du musst halt Zusammenfassungen halt schreiben, am besten halt AI-generiert, dass halt ein AI-Generator das als gut befindet, weil die, AI-Modelle lieben AI-Texte. Also ich habe sie noch mal ein bisschen angepasst, weil das ist, also wenn ich mir also mein CV in ein Modell rein und sage, hey, schreib mir eine Zusammenfassung für einen Lebenslauf, ey, ich muss ja voll der Hecht sein, ne?
Da siehst du den Unterschied. Ich bin die ganze Zeit, ist bei mir die ganze Zeit Prompt Injection. Was mache ich da mit dieser CV-Akte?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Was aber bei diesen Tooling bei Quise ich ganz cool finde, jetzt ist halt, es gibt halt Tooling, die halt alle möglichen Plattformen halt absuchen. Das hat mir Zeit genommen. Natürlich ist AI irgendwie ein Spiel. Also das ist zum Beispiel Project AI, hat halt, geht halt Plattformen halt durch und sobald irgendwo auf den Plattformen irgendwas kommt, was zu deinem CV halt matcht, kriegst du eine E-Mail, ey, bewirbt sich halt drauf. Die haben natürlich auch ein Tooling, wo du dein Bewerbungsschreiben, dein Anschreiben generieren lassen kannst. Ja, das ist halt, ja, Glücksspiel. Also sag mal so, wie habe ich früher Anschreiben gemacht? Ich habe mir einen Duden Bewerbung rausgeholt, da waren halt Mustertexte, hast du die Mustertexte genommen und hast daraus irgendwas gebastelt, was das zu dir passt. Und manchmal generieren die Dinger halt tolle Sätze, die, wo ich mir denke, okay, das ist ein Mustertext, da musst du halt ein bisschen anpassen und dann geht das halt durch. Und das ist ja so mein Workflow, wie ich halt entsprechend Akquise mache und find's nicht geil, aber that's the game. Also meine Devise lautet jetzt ja, okay, ich lasse mich da ein Stück weit drauf ein und mal gucken, wie sich hilft. Und ansonsten, Kaffee Parsig rückt in greifbarer Nähe.
Ich habe nur das Wort Prompt Injection jetzt im Kopf. Meine These ist, das sind so diese Tools, sind so schnell zusammengehackte Dinger, wo ein ChatGPT dahinter läuft. Ja, aber du hast gesagt, man kann die CV-Parser auch online testen.
Ja, genau.
Das heißt, man könnte sogar testen, ob man das anders hinkriegt.
Nein, also die CV-Parser haben kein Prompt-Injection, also kein AI, sondern die, also ich vermute, haben sie doch ein AI dahinter oder LLMs-Modelle, aber die, du packst halt dann rein und die zeigen dir halt an, welche Skills sie jetzt gefunden haben in deinen, wie sie das auch einen, Recruiter halt aufbereiten würden und dann kannst du halt gucken, ob dann die relevanten Informationen halt so angezeigt werden, wie du es dir gedacht hast.
Cool, ich freue mich richtig auf die Shownotes diese Woche. Wirklich.
Ja.
Ich finde es mega. ich hatte gerade nur überlegt, ob sich auch eine Strategie wäre, ein PDF zu bauen, wo dieser Parser einfach das nicht lesen kann. Also gar
da bist
nicht,
du raus.
Bist komplett raus.
Ja, also laut Vorträgen zu diesem Thema, es wird eine Vorentscheid gemacht, maschinell, ob du ein geeigneter Kandidat bist oder nicht. Und wenn die Maschine keine Skills findet, die halt für diese Ausschreibung halt passen, da werden diese Lebensläufe den Leuten das gar nicht vorgelegt.
Aber gibt's da nicht, stopp mal, wenn ich jetzt weiß... Sekunde, also soviel ich weiß, müssen die sich ja deine Bewerbung einmal angucken, ne? Also,
nein, tun sie nicht.
Nein, also rechtlich, du musst ja alle berücksichtigen, ne? Also gibt es ja so ein Recht auf Gleichbehandlung, Achtung, keine Rechtsberatung.
Kann sein, dass es bei Angestellten da sein ist, aber bei Freiberuflern? Weiß ich nicht.
Aber, weil ich jetzt überlegt hätte, nur um meinen Gedanken zu Ende zu führen und gesagt, ich bin...
Entschuldigung, ich wollte nicht...
Alles gut. Wenn ich das jetzt schaffe, dass quasi der CV-Parser es nie lesen kann, was ich da mache, weil ich irgendwas im PDF mache, dass der dahin fliegt, ja, dann muss es sich ja eine Person wieder angucken. Und dann habe ich den Parser umgangen. Und dann kann ja ein schönes PDF trotzdem sein. Und dann sagt der einfache Anwender, ach, dieser doofe Parser klappt schon wieder nicht, aber ist das ein toller CV? Warum steht da Prompt Injection?
Ja, also valider Gedanke. Auf der anderen Seite, wo kein Kläger, da kein Richter, ne?
Ja.
Wie willst du die also einmal glaube ich, dass bei, das, und kann sein, dass bei Angestellten das so ist? Bewerbung für Angestellte? Bei mir sind das ja, also sind das ja für Projektausschreibungen. Also ja, ich glaube, in den Prozessen sind ein paar Nuancen halt unterschiedlich, aber ich glaube, das ist, also... Ich habe für mich mitgenommen, wo ich gehört und gelesen hatte in Vorträgen, das wird maschinell verarbeitet, du musst halt durch diese maschinelle Verarbeitung irgendwie durchkommen und dann sieht das als ein Mensch, ja. Und dann habe ich die Wahl, entweder machst du das Spiel mit oder ich muss mir eine andere Branche suchen.
Genau, also was du da gemacht hast, ist, glaube ich, unbestritten genau der richtige Weg und ich finde cool, dass du da auch ein paar Toolings für gefunden hast, womit man das optimieren kann, weil das kann ja theoretisch jeden treffen, auch mit normalen Bewerbungen. Was ich halt jetzt im Kopf hatte, ist, ich weiß, bei Bewerbungen und so, du hast der Verdacht, dass deine Bewerbung nicht gleich verwendet wurde, ja, reicht schon, um zu klagen. Da gab es so Beispiele. Okay. Also ich habe jetzt nur so einen Fall halb im Kopf. ich glaube, es war Lage der Nation, die davon berichtet haben. Da war eine Dame mit einem ausländisch klingenden Nachnamen, hatte vielleicht auch Background, ist ja egal. Und die wurde dann dauernd abgelehnt. Und dann hat sie ihren CV genommen und einfach ihren Namen ausgetauscht. Und dann wurde sie eingeladen.
Ah, krass, okay. Okay, krass.
Und die hat dann geklagt und hat Recht bekommen. Auf der anderen Seite willst du so in eine Firma reinkommen, so, hey, ich bin der Daniel, ich habe mich hier reingeklagt, ja. Mann, der Urlaub, den ich mir mit dem Geld gemacht habe, der war toll. Ja, Leute, Schaka. Ja, also.
Ja, auf der anderen Seite kann ich die gute Frau auch verstehen, ne? Wenn du jahrelang gefrustet bist, das ist dann, also ich kann beide Seiten aneinander verstehen.
Gleich bevor es jemand uns in den Chat schreibt, ging glaube ich auch nicht mal um eine Bewerbung, sondern es war eine Bewerbung um eine Wohnung. Und da war das dann so. Also bevor das jetzt da anders ist, will ich nichts Falsches sagen und wer schon am Tippen war, tut mir leid. Aber du hast noch zwei andere Sachen.
Genau. Aber noch eine Anmerkung, was ich total krass fand, ist, das sind ja alles Software, also für diese CV-Gestaltung, das sind alles Software-as-a-Service-Abo-Modelle. Und die wollen halt 20 Euro dafür haben pro Monat. Also bei FlowCV, wo nicht, das ist einmal ein Lebenslauf umsonst, was du da abspeichern kannst. Aber wenn du mehrere Lebensläufe abspeichern möchtest und verschiedene Kontexte und solche Sachen, dann bist du echt dann, wenn du das monatlich kündbar machen möchtest, bist du echt 20 Euro da am Hinblättern. Also fand ich schon krass vom Preisen her.
Braucht man das denn mehrere Monate? Also jetzt bei dir im Kontext ja, kann es öfters sein. Aber normalerweise würde ich ja sagen, wenn ich jetzt plötzlich suchen würde, würde ich das ja einmal für einen Monat machen, dann hätte ich mein Dokument und hoffentlich dann nach diesem Monat, ne, man klopft auf Holz, die neue Stelle und dann brauche ich auch das.
Ich kenne aber genügend Leute in unserer Branche, die seit mehr als 6 Monaten am Suchen sind. Also, ja.
Lass mich mal eine Jacke holen, damit ich mich hier warm anziehe. Kann mir so eine kalte Brise hier lang.
Ja. Und dann gibt's halt da gibt's halt auch unterschiedliche Dienste, ne, die dann musst du schon zahlen, wenn du halt ein PDF exportieren möchtest, ja?
Ja.
Also das ist so, ja.
Wenn ihr Lust auf leckeren Kuchen habt, hier unsere Werbung. Kaffee Pasek, bald geöffnet, auch in eurer Nähe. Das war kostenlos, Sandra, ne? Aber irgendwann kostet die Werbung.
Du weißt doch, der erste Schuss ist immer umsonst.
Ja, genau, aber jetzt bist du angewiesen. Jetzt kommen die Leute, ja, und die stehen jetzt irgendwo und versammeln sich. Wo ist hier Kaffee Pasek? Ja. Mit Blick auf die Uhr. Ja.
Gott. Gut, habe ich.
Komm.
Okay. Und zwar, ich hatte das Vergnügen gehabt, in Anführungsstrichen, bei einem Gespräch für eine Hausnotrufeinrichtung mit zu dabei zu sein. Was ist ein Hausnotruf? Bei älteren Menschen wird das gerne eingebaut, dass sie am Handgelenk oder am Hals halt so einen Notrufknopf haben. Und dann werden sie mit einer Zentrale verbunden, die ihnen halt helfen. Das heißt, du wirst zu Hause ein Gerät installiert mit Lautsprecher, Mikrofon, um halt Kontakt mit der Person aufzunehmen. Wenn das nicht klappt, wird versucht anzurufen und etc. etc. Das ganze Dienst kannst du auch buchen mit einem Bereitschaftsdienst, der dann halt einen Schlüssel kriegt von und wenn du dich da nicht meldest oder Hilfe brauchst, dann kommt jemand vorbei und hilft dir dabei. Da war das große sondern Diskussion, was mit diesem Schlüssel ist. Und da habe ich mich mit der guten Frau vom Deutschen Roten Kreuz unterhalten. Ja, wie macht ihr das mit dem Schlüssel? Und ich fand das ein echt cooles System. Die haben halt ein Einsatzauto, wo ein Tresor drin ist, wo halt für die Region halt alle Schlüssel drin sind, ein Tresor. Jeder Schlüssel hat nur eine Nummer. Und wenn sie einen Einsatz haben, kriegen sie halt von der Zentrale, hey, das ist die Frau oder Herr sowieso, mit der Nummer sowieso. Und erst beim Einsatz wissen sie halt, welcher Schlüssel zu welcher Wohnung halt gehört oder Haus oder zu Person. Und wenn sie einen Einsatz hatten, kommt das wieder in den Tresor und fertig. Das heißt, wenn jemand dieses Auto einbricht, muss er den Tresor knacken. Und wenn er auch diesen Tresor knackt, ja, da hat er halt 2000 Schlüssel mit Nummern.
Ja.
Also ich fand das, smartes System. Klar, kann immer noch was passieren, aber das Risiko ist halt, dass da Blödsinn gemacht wird, halt gering.
Ja, beziehungsweise sagen wir, es passiert was. Hast du genug Zeit, dass alle informiert werden können und einen Schuss austauschen können? Das ist dann zwar doof und auch teuer, weil das wahrscheinlich dann in dem Fall DRK bezahlen muss, aber ist ja auch erstmal egal. Es gibt genug Zeit, um die Schlüssel wertlos zu machen. Das ist schon mal ganz gut, ja.
Also fand ich mal auf jeden Fall eine smarte Lösung. Und da merkt man halt manchmal, manche Lösung muss nicht manchmal nichts Technisches sein.
Ja.
So, und last but not least, late to the game, PDFs unterschreiben, aber nicht mit digitaler Signatur, mit Technik, sondern wirklich nur eine Unterschrift. Und mein Workflow war bisher late to the party, ausdrucken, unterschreiben, einscannen, wegschicken. Weil ich das einfach nicht hingekriegt hatte, wie ich meine Unterschrift in den PDF reinkriege. Und dann, schöne Grüße gehen raus an Markus, der hat mir einen Tipp gegeben, ja, das kannst du direkt machen mit dem unter Linux mit Journal. Ich würde euch auch einen Link zum Blogpost, was ich nachträglich gefunden hatte, wo es genau beschrieben wird, sodass ich das machen kann. Und das ist laut, wie ich gelernt habe, Gesetz für digitale Unterschriften oder digitale Signaturen. Das ist die erste Stufe, gilt das halt schon als unterschrieben. Einfach nur, wenn du dein Bild, deine Unterschrift unter ein PDF packst. Ich glaube nicht für alle Rechtsgeschäfte, aber für das meiste reicht das vollkommen aus. War so mein Aha-Erlebnis der letzten Wochen.
Ja, mega.
Das war Sandras Woche.
In der kompakten Version.
Daniel, aber du hattest auch eine coole Woche gehabt.
Ja, zwei Wochen waren es ja auch, muss man ja fairerweise sagen. Zum einen war ich fleißig. Du hast es alles schon gesehen, musstest du ja auch. Du musst ja zumindest okay sagen. Mit der 100 ändert sich ein bisschen, ein klein paar Details in unserer Optik. Und ich glaube, man kann schon ankündigen, dass es wieder neue Sticker gibt. Dann?
Ja.
Dann? Na, also danke Zukunft, Sandra. Oder hast du schon bestellt?
Nein, noch nicht, aber du weißt doch, wie das will. Ich kündige so viele Sachen an und dann dauert das manchmal bei mir, bis ich sie umsetze.
Also es gibt ein paar, also die Webseite bleibt größtenteils gleich, da sind auch ein bisschen farblich ein paar Sachen, aber das Logo, würde ich sagen, ist ein bisschen moderner.
Ja.
Ja, ist so ein bisschen und das wirkt sich dann auch auf die Webseite aus, wo ich richtig stolz jetzt schon bin, auf die Startseite, die nämlich ein bisschen dynamischer generiert wird. Also das wird schick, glaube ich. Ja, aber ja, du hast ja auch schon gesehen, ich glaube, das kam kein Veto von dir.
Ja, ich war für mich vollkommen
genau. Genau, also mit der 100 werden wir dann überall fleißig Logos austauschen und
Und ihr müsst Daniels Gesicht sehen, der ist richtig stolz drauf.
Ja, ich finde es, also es ist jetzt 100 Folgen, ne?
Es ist auch von der Idee, es ist auch total mega.
Ja. Aber es ist.
Also freut euch auf die 100.
Abgesehen davon, wenn ihr das seht und sagt, ich sehe keinen Unterschied. Habe ich auch mein Ziel erreicht, ne? Also es ist jetzt auch nicht, dass es komplett anders ist, aber es ist so ein bisschen drüber poliert, ja, ein bisschen Spucke, ja. Genau, das habe ich gemacht und dann hatte ich eine schöne Woche vor Ostern Family IT Support beziehungsweise Familienbesuch. Also ich durfte meine Kinder zu ihren Großeltern fahren und dabei bleiben, was immer spannend ist. Aber natürlich gab es genug IT-Probleme. Ich habe sogar noch jetzt am Wochenende, deshalb schreibt die Sandra den Newsletter, nochmal ein Family-IT-Support-Spezial, wo ich nochmal zu meinen Eltern fahren darf. Und mein Highlight, wir hatten es im Vorgespräch ganz kurz, war, dass meine Eltern schon eine Weile einen neuen Fernseher haben von LG, auf dem WebOS läuft. Und das wurde ihnen alles einmal eingerichtet von einem Elektro- und dann in Anführungszeichen Fachhändler, wo so Sachen waren, ja, du musst da einen Google-Account für haben und keine Ahnung was. Und dann haben die auf einmal jetzt einen Google-Account, den sie vorher nicht gebraucht haben, aber okay. Irgendwie WebOS, also die ersten Eindrücke, jetzt muss man sagen, ich bin hingekommen, da war der Fehler quasi schon da, nämlich, dass auf einmal alles weg war, was eingerichtet war. Ne, weil man das neu aufsetzt, Sandra, du kannst da auch was zu sagen, weil ihr habt das ja auch zu Hause, ist da relativ viel Zeug auf deiner Startseite, die du vielleicht nicht unbedingt brauchst, so an Werbung und Apps, die du vielleicht nicht haben willst, und das wurde alles schon mal weggemacht. Und irgendwann, und wieder das klassische Zitat, wir haben nichts gemacht, wobei ich das in dem Fall sogar glaube, waren die Sachen alle wieder da und es hat sich zurückgesetzt. Ne? Und das ist natürlich super frustrierend, weil sie dann halt, ich sag mal, damit so ein bisschen zu kämpfen haben, damit durfte ich mich rumschlagen. WebOS mit dieser Fernbedienung mit Maus, also ich habe jetzt auch schon gehört, ne, von dir, es gibt auch Leute, die das mögen. Ich war ja kurz davor, den Einstellungen danach zu suchen, wie man das wieder los wird, weil das ist du bist dann, also es ist Katastrophe. Also es ist benutzungstechnisch, jetzt gerade wäre wirklich ein Video ganz gut für den Podcast, kann man sich nicht wirklich, also wie man sich es vorstellt, in schlecht, ne, wie so eine Fernbedienung Maus halt ist.
Es war also, eine Katastrophe. Das ist so wie Zauberstab. Also, ich oute mal, Axel liebt diese Fernbedienung und diese Mausfunktion. Und ich als Außenstehender, wenn ich sehe, wie er diesen Fernseher bedient, ey, das triggert mich total. Und es ist schon mal passiert, dass ich ihm die Fernbedienung aus der Hand gerissen habe und ich sage, ey, sorry. Hier. Ich kann mir das nicht anschauen. Okay, das war nicht nett von mir und ich habe mir auch dann böse Ansprachen anhören müssen, aber das war mit dem
Moment. Es erinnert mich ein bisschen dran bei uns, je nachdem, wer gerade zum Beispiel Netflix oder einem anderen Streamingdienst der Wahl navigiert. Ich hatte das, glaube ich, Anfang der Woche, dass ich einmal bei uns da am Suchen war und dann kam so der Kommentar, du machst das so schnell, du kannst das doch gar nicht alles so schnell lesen. Und ich hatte immer für mich so das Notwendige bei jedem Drüberscrollen erfasst. Ja. Und gestern war es dann genau andersrum, ja? Dass ich so gucke und sage, wie hast du denn das so schnell gelesen? Doch, das geht doch ganz gut so, ne? Und das ist nochmal wichtig, wer die Fernbedienung hat mit der Geschwindigkeit. Ja. Also ich finde es eine ganz große Katastrophe. Ich bin ganz froh bei mir, dass ich mit dem Apple TV davor habe und dann immer eine für mich funktionierende UI da habe, die das alles wegkapselt und der Fernseher wirklich nur ein Display ist. Weil mein Fernseher ist jetzt ein paar Jahre älter. Ich glaube, der bekommt auch keine Updates mehr. Ich weiß es nicht. Der soll eigentlich gar nichts mit Internet und so zu tun haben. Und der soll einfach nur über HDMI die Wahrheit ausgestrahlt bekommen. Ja.
Ja, also ich kann die Kritik verstehen. Bei uns ist es einfach so, ich habe es einmal eingerichtet in die Werbung. Mein Slop-Filter im Kopf funktioniert gut genug, dass ich das irgendwie ausblenden kann. Ich habe zu Hause auch ein Pi-Hole, was ich jetzt auch einrichten möchte wegen dem Fernseher. Aber das kann ich jetzt gerade aus Akzeptanzgründen nicht in mein Netzwerk reinpacken, weil sonst kriege ich eher Probleme.
Hatte ich auch schon mal das Problem. Ich sag mal, eine große Videoplattform hat nicht mehr so gemacht, wie man wollte und dann wurde der wieder entfernt.
Ja, und da wir auch durch meine Spielereien, wir letzten Monate ein paar Mal hier das Internet nicht so richtig funktionierte, muss ich erstmal ein paar Monate warten, bis ich den nächsten Versuch wagen kann.
Ja, oder du musst so einen Schalter haben, dass der Pi-Hole einfach nur dann dran ist, wenn du alleine zu Hause bist.
Ja, aber dann brauche ich den nicht. Also ich brauche den eigentlich nur wegen meinen Mitbewohnern.
Ja, manchmal ist gut, dass die nicht zuhören, oder?
Ja, genau.
Ja.
Und ich weiß, es lässt jetzt tief blicken, dass ich von meinem Ehemann, von Mitbewohnern rede. Dann merkt ihr, wie die Stimmung diesbezüglich hier schon.
Nein, die Zuneigung ist so groß, ja, dass das nicht als in Singular ausgedrückt werden kann. Genau.
Ja. Also egal, auf jeden Fall, also ich habe das nicht gewagt, das in mein Netzwerk reinzubringen, weil aktuell ist es eine ganz schlechte Idee, das zu machen. Aus ehepolitischen Gründen.
Ja, das ist ein Geben und Nehmen. Genau. Gut, ich habe auch ein paar technische Sachen sonst noch gemacht. Ja. Also ich hatte jetzt auch bis zuletzt riesigen Spaß mit NPM beziehungsweise PNPM. Das Tooling kann nichts dafür. Wenn man Dependencies hat, wo die Peer-Dependency Semantic Versioning nicht verstehen. Ja, der zieht ja die Dependencies und die Dependencies der Dependencies und alles, baut das alles so zusammen. Und wenn dann irgendwo ein Breaking Change mittendrin ist und auf einmal du Fehler um die Ohren geworfen bekommst, die überhaupt gar keinen Sinn mehr machen, weil irgendwo sich irgendwas im Hintergrund geändert hat. Richtig, richtig stressig, richtig nervig. Da kann man nur empfehlen, Rollback machen, ne? Und seid froh, wenn ihr ein Package-Log-File habt, wo ihr noch eine laufende Version habt. Dann ist das leichter mit dem Rollback. Dafür hatte ich positiven Spaß in der Python-Welt mit UV. Das habe ich bei uns in ein paar Projekten eingeführt, wo bis jetzt schon eine Requirements.txt war. Und Python-typisch hatten wir auch vielleicht was ohne Python, ohne Requirements.txt, wo die Dependencies irgendwie anders reingekommen sind. Und ein bisschen Einarbeitungszeit ist es, aber es setzt alles auf Python-Standards. Und da, wo sie die Python-Standards brechen, dokumentieren sie das und bieten Strategien an, wie man sich da wieder anpassen kann. Und das hat sich sehr gut integriert und dieses ganze Virtual Environment Handling, was du sonst bei Python hast, wo du zumindest mal, ich sag mal, aktiv denken musst, ich zumindest, das ist weg, weggekapselt, das ist weg und das funktioniert alles. Und ich finde ich momentan sehr angenehm, damit zu arbeiten. Und das hat unsere Developer Experience im Projekt spürbar verbessert.
Cool, cool.
Genau. Und last but not least, did it. ne? Oder dud gemacht. Ja, wir waren sowieso bei uns in der Buchhandlung. Ich musste noch ein Buch abholen oder durfte ein Buch abholen, was meine Frau damals bestellt hatte. Und mich hat irgendwie so ein bisschen immer genervt, so dieses klassische, wir wollen jetzt gewisse Bücher haben. Und Amazon ist immer sehr früh in den Ergebnissen. Ansonsten bestellt man bei Thalia. Also bei uns ist Thalia so der Backup-Store für Bücher sonst gewesen. Und das ist zwar schon besser, aber ich habe gedacht, naja, wir haben eine tolle Bücherei. Und ich kann sagen, die Bücherei, die wir in Nettetal haben, ganz große Klasse. Ne, also sehr gute Beratung, sehr gute Auswahl. Die machen alles, was sie können, um toller Laden zu sein. Und die will man ja unterstützen. Die Webseite mit dem in Anführungszeichen Shop ist eine Katastrophe. Also zumindest für mich. Und ich finde ja immer nur das, was ich nicht finden will. Und das andere ist umständlich. Und jetzt sind wir ganz klassisch geworden. Ich habe mit denen gesprochen, habe ein Visitenkärtchen bekommen mit einer T-Online-E-Mail-Adresse. Ja, und dann schreibe ich da schön hin, hey, diese Bücher, hier sind die ISBNs und ging ja auch ohne ISBNs, haben sie mir gesagt, aber da ich ja meistens das schon irgendwo eine Webseite offen habe, wo ich die habe, packe ich sie mit rein und ging genauso schnell wie Amazon, einen Tag später alles da. War ein Träumchen. Einziger Nachteil, man muss da hingehen, aber das war dann noch ein nettes Gespräch und ich glaube, wenn man da was verbessern möchte, dann muss man gerade die Buchhandlungen, die Läden, die es gut machen wollen und die sich bemühen, insofern ein bisschen unterstützen. Ich gehe mit einem guten Gefühl raus und jede Menge Lesefutter, damit ich hier auch bald wieder im Konsum noch Bücher mehr vorstellen kann.
Ja, mega, aber so, also, ja.
War aber für mich so ein kleines Highlight die Woche, deshalb wollte ich es im Podcast nochmal erwähnen. Ja, das waren unsere Wochen, ganz schnell. Wir haben auch fast keinen Zeitdruck gerade, da kommt noch eine schöne Kategorie, die da heißt Ramsch aus dem Modem.
Ja, ich habe einen Blogpost mitgebracht, da hat jemand mal die Uptime zwischen den großen Plattformen für Static-HTML-Seiten halt gestellt, das heißt GitHub-Pages, Codeberg-Pages, GitLab-Pages und das Pendant von Bitbucket und hat die Uptime gemessen. Nicht verwunderlich, Codeberg ist ein bisschen abgeschlagen. Verwunderlich waren, wie gut GitHub abschneidet, weil wenn man unsere GitHub-Statistiken anschauen, die haben doch massive Ausfälle. Und dann sind da Theorien, dass das nochmal mit Proxys davor geschaltet sind, was bei Codeberg halt nicht der Fall ist. Das müsste man dann selber machen. Und dann so die Uptime halt kommt. Aber ich fand es mal interessant, mal zu lesen, wie sie im Vergleich die ganzen Plattformen halt abschneiden. Da gab es ein Announcement. Atropic hat $1.5 million an die Apache Software Foundation gespendet. Ich würde es einfach mal jetzt kommentarlos mal da stehen lassen. Wir werden sehen, was daraus gemacht wird. Und ja, aber ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass jetzt die großen AI-Firmen halt sich da in Open Source sich irgendwie.
Es passiert da viel, ne? Also die kaufen erstmal interessante Tools. Genau. Ne? Wer den Newsletter kennt, weiß, auch UV wurde jetzt gekauft von OpenAI. Anthropic ist da auch nicht viel besser. Also wer das mitbekommen hat mit dem Code-Leak von dem Claude-Client, das liegt ja, hängt ja mit Band zusammen, was die wiederum gekauft haben. Die kaufen interessante Tools gerade, muss man sagen. Ich bin sehr gespannt, wo das hingeht. Ja. Ich habe zwei Sachen mitgebracht und zwar hat der Christian, Grüße gehen raus, gestern nach Alternativen für DeepL gefragt. Da habe ich gedacht, wie, hä, DeepL? DeepL ist doch eigentlich ganz, ganz cool und war für mich eigentlich immer so die coolere Übersetzung. Ja, also manchmal nehme ich auch Kagi Translate, das ist auch sehr gut. Aber DeepL hatte ich nichts dagegen. Und
die Oberfläche ist irgendwie creepy geworden.
Ja, die haben halt Entitification gelesen und haben gesagt, oh, spannende Anleitung, da müssen wir aber noch ein paar Sachen machen. Und für Christian war wohl das der ausschlaggebende Grund, dass der Patriot Act, also DeepL hostet jetzt alles auf AWS und damit fällt es unter den Patriot Act. Und ja, das kann man bewerten, wie man möchte. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass er sagt, das ist für ihn ein Grund, das nicht mehr einzusetzen. Und ja, dann hat er nach Alternativen gefragt und er hat was Spannendes gefunden, nämlich Libre Translate. Das will ich hier in der Runde einfach nochmal reinwerfen. Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Kann man lokal nutzen, kann man über Web-Oberfläche nutzen, die jetzt nicht die schönste ist, aber es sind zwei Textfelder und in eins gibst du deinen Text ein, du bekommst eine Übersetzung. Das tut das, damit kann man arbeiten. Ja.
Nein, echt?
Ja.
Mega. Also fancy. Ja.
Und dann habe ich noch was richtig Cooles. Also habe ich gestern gefunden, den Artikel. Und zwar ist das ein Blogpost. Das Thema ist The Git Commands I Run Before Reading Any Code. Und im Endeffekt geht es da um, lass mich nicht lügen, ich glaube, es sind 5 Befehle, die, lass mich nochmal nachzählen, 5 Befehle, genau, die dir etwas über dein Projekt sagen. Und jetzt werde ich diese Befehle nicht vorlesen, weil das ist ein bisschen hier Command-Line-Magic, aber was er als erstes guckt, ist, was ändert sich am meisten? Welche 20 Dateien sind in deinem Projekt die, wo am meisten Veränderungen stattfinden? Und ich habe das mal bei uns ausgeführt und das war ganz interessant. Also im UI-Projekt war es Gott sei Dank nur die Dependencies, die sich regelmäßig ändern. Ne? Aber in einem Backend-Middleware-Projekt war es dann doch ein Endpunkt, der doch auffällig ist. Ne? Wo man sagt, ah, interessant, ja. da steckt Wahrheit drin. Ne? Also würde ich jetzt auch empfehlen, für unbekannte Projekte mal sich anzugucken. Dann ist das auch interessant, who built this, also wer hat das gebaut? Das heißt, man guckt sich Shortlog an und welcher Contributor hat wie viele Commits da gemacht. Und auch das ist interessant. Vor allem, wenn man das nochmal vergleicht, bezogen auf die letzten 6 Monate. Dann kann man nämlich zum Beispiel sehen, ob jemand, der sehr viel gemacht hat, noch im Projekt ist oder nicht oder auf einmal sehr wenig macht. Also das ist steckt sehr viel in der Git-History drin. Und wenn ihr sowas habt, ein Code-Projekt, wo vielleicht nur eine Person sehr, sehr aktiv ist, habt ihr vielleicht einen interessanten Busfaktor da und solltet ihr drauf achten. Dann guckt er noch nach, wo Bugs stattfinden. Das basiert natürlich darauf, dass die passenden Commit-Messages drin sind. Also der guckt dann nach Fix, Bug oder Broken Commits und wo treten die am häufigsten auf. Wenn man Semantic Git Commit macht, dann lernt man daraus was. Ist das Project accelerating or dying? Ne? Also wie viele Commits habe ich im Monat? Wie viel passiert da? Ist auch sehr interessant, wenn man sieht, dass so zu Release-Zeiten auf einmal ein Vielfaches an Commits drin ist als zu Nicht-Release-Zeiten und sowas. Ne? Also ja, und dann kann man sich noch angucken, wie oft hat man Revert, Hotfixes, Emergency, Rollback oder sowas in den Commit-Messages drin. Und auch das war bei uns in dem Projekt wirklich sehr interessant. Es gab so eine Story, die einfach länger gebraucht hat, wo es einfach Probleme gab aufgrund der Komplexität, wie das immer so ist. Und die hat man damit sehr schnell gefunden. Dann habe ich gedacht, eigentlich geil, du machst 5 Commands und du bekommst schon mal die ersten Fragen, die du vielleicht im Onboarding mal stellen kannst, ohne viel Arbeit. Also kann ich sehr empfehlen und ja, könnt ihr ja auch mal bei euch im Projekt machen.
Klingt auf jeden Fall eine gute Ergänzung zu Tooling, was ich so kenne auf Command Line, wo es auch Statistiken über die Git-Repos geben. Kann ich auch ein paar in den Shownotes reinpacken, wie welche Programmiersprache wird wie viel Prozent halt benutzt und solche Sachen. Also gucke ich mal auf jeden Fall an. Klingt nach einer coolen Sache.
Ja, und es halt tut halt nicht weh. Ne? Also das dauert keine 30 Minuten oder bei weitem nicht keine 5 Minuten. Und ja, wird auf jeden Fall gebookmarkt. Ja, wir haben noch 2 paar Themen für den Newsletter. Vielleicht kommt noch was dazu. Mal gucken. Aber wir hatten diese Woche keine Lust auf AI. Und deshalb war das der Ramsch aus dem Modem. Und wir kommen zu einer vollgepackten Kategorie Termine.
Ja, und zwar einmal im Schnelldurchlauf. Ich bin am 16. April bei der Rheinjuck. Gibt einen Maven-Talk. Dann bin ich am 23. April auf der JCon in Köln, gebe auch einen Maven Talk. Und geht's weiter, denn vom 4. bis zum 7. Mai ist die JAX in Mainz. Und das verbinde ich auch mit einem Besuch bei der JUK Mainz. Das auch mit Maven und wahrscheinlich über die Developer Tools einen Talk geben. Da sind wir noch nicht. Und ja, wie angekündigt in den Hausmitteilungen. Wir sind am 28. April haben wir bis zu der Woche vom 11. Mai haben wir Pause, weil der Daniel muss sich erholen.
Von der 100, Die wird groß.
Das von der 100, genau. Und wir haben von auch noch reinbekommen, und zwar vom 15. bis zum 17. Mai ist in Tübingen ein Tage der digitalen Freiheit. Schöne gehen raus an den Klick-Klack-Hack. Das ist wohl ein chaosnahes Event. Soll schön flauschig sein, daher auch von uns immer Werbung damit. Und am 13. Mai bis 15., 16. Mai 2027 gab es eine Ankündigung. Gibt es wohl eine neue Konferenz, nennt sich The Last Coder. Und das soll eine AI-freie Entwicklerkonferenz werden. Auch an der Stelle wollen wir darauf aufmerksam machen. Ja, mal gucken. Ich glaube, der Bedarf ist da schon groß.
Wo bleibt eigentlich die Schinkenkonf?
Ja. Grüße gehen raus. Ja.
Kein Druck, ne? Aber wäre schön, wenn wir das so 100 ankündigen könnten. Aber kein Druck.
No pressure.
Ja.
Aber kommen wir zu unserer Lieblingskategorie,
ja, die wäre? Ja, kommen wir zu Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und ich fange an mit einem absoluten Klassiker. Ich möchte ihn nur noch mal rausholen. Und ich sage direkt am Anfang, Disclaimer, muss im Kontext seiner Zeit betrachtet werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Also gerade Frauenbild und alles. Aber wir reden über einen Film aus oder Filme aus den 60ern. Und aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar, wie das im Kino laufen konnte. Aber aus damaliger Zeit. Also das gehört ganz klar dazu. Ja, wovon rede ich? Ich rede von den ganz alten James-Bond-Filmen. Denn aus irgendeinem Grund sind die uns im Streaming aufgefallen. Oder es war ein Vorschlag für einen der Filme und ja, es lief nichts anderes Vernünftiges im Fernsehen. Oder wir haben auch so nichts gefunden. Haben wir gesagt, komm hier, lass uns mal mit irgendeinem James Bond anfangen. Und wie der Zufall so will, irgendwie hatten wir Bock auf einen Film mit Sean Connery und haben den ersten Bond genommen, nämlich James Bond jagt Dr. No. Ja, ist gealtert. Es ist eine wunderbar langsam erzählte Geschichte. Du hast nie das Gefühl, dass du nicht mal aus dem Raum rausgehen kannst, ohne was Wichtiges zu passieren. Wir vermissen, außer am Ende, weil das Finale, was sich sonst heutzutage über so 30 Minuten erstreckt, mit bombastischen Kämpfen und Explosionen, dauert, ich glaube, noch nicht mal 5 Minuten. Es geht so, so schnell am Ende. Und ja, fanden wir aber so gut, also fanden wir so bis auf die zu diskretisierenden Sachen, ne? Also das werde ich jetzt nicht noch 5-mal erwähnen.
Alles gut.
Hat uns einfach unterhalten, war ein angenehmes Fernsehgucken, sehr entspannt. Und dann haben wir direkt weitergemacht am nächsten Tag mit Liebesgrüße aus Moskau. Den fanden wir bis es irgendwann im Zug losgeht, eigentlich auch ganz gut. Im Zug wird es dann ein bisschen, hat sich alles ein bisschen gezogen. Und Logikgehirn auch ab und zu mal ausmachen. Und auch Goldfinger hat uns gefallen. Ne? Also lohnt sich manchmal nochmal diese ganz alten Schinken rauszuholen. Ne? Das Kontextgehirn anschalten, keine Frage. Und ja, dann hat man einfach nochmal eine ruhige Unterhaltung. Und ja.
Ja, Max und ich waren vor ein paar Wochen auf einem James-Bond-Konzert in der Tonhalle und danach hatte ich auch Bock gehabt, die alten James-Bond-Filme zu gucken, aber ich traue mich da noch nicht ran, weil ich habe so positive Erinnerungen daran und ich weiß aber eigentlich, dürften sie nicht sein, aus dem Kontext heraus, und deswegen traue ich mir sie nicht, die alten Filme anzuschauen.
Ja, also vielleicht mache ich es mir dazu einfach, kritisiert mich gerne. Ich kann das in dem Moment, also wir haben bei jeder fraglichen Szene uns einen Blick zugeworfen und gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
alles gut.
Ne, so, aber ich konnte die Filme so genießen ansonsten. Wenn man das ausblendet wenn es einem egal, dann ist in dem Moment, habe ich wirklich, und ich fand alles auch mit den Effekten so viel, gerade in den ersten passiert ja gar nicht so viel an Effekten, fand ich sehr, sehr gut.
Ja, cool. Vielleicht tue ich mir
sie. Genau.
Aber du hast noch was anderes konsumiert.
Ja, und zwar habe ich es endlich geschafft. Marc-Uwe Kling hat ein neues Buch rausgebracht, Die Känguru-Rebellion, wo es im Endeffekt darum geht, uns alle zur Rebellion aufzurufen. Dit, und so weiter und so fort. Und War sehr unterhaltsam, gutes Buch. Mein einziger Nachteil ist gewesen, dass ich einen Teil der Gags und der Geschichten schon kannte, weil er halt so auch präsenter ist in Social Media. Und dann hast du viele Sachen schon mal gehört, aber auch wenn du das ausblendest, lustig, also typisch Känguru, kann ich empfehlen. Das Hörbuch werde ich mir auch nochmal geben. Da erwarte ich einfach, dass das gut ist. Da waren bis jetzt alle von ihm ganz gut. Und ja, kann man lesen und am besten über die Shownotes bei ihm im Shop kaufen, weil die Erlöse werden gespendet. Ja, aber du hast auch noch was zum guten Abschluss.
Ja, und zwar ein Albumtipp von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Delane, Dance of the Devil. Kann man bei Bandcamp kaufen. Und zwar ist das ist zwar Metal, aber dieses melodische Metal. Mhm. Also mit viel Orchestereinsatz, also bombastisch, also gerade so, was ich gerne mehr anhöre.
Ist schön. Wird nachher mal testweise, nicht bei Bandcamp wahrscheinlich, da werde ich jetzt erstmal die Abkürzung nehmen, aber höre ich mal rein. Freue ich mich drauf. Ja, und das war's. Jetzt haben wir wirklich eine Punktlandung hingesetzt. Wie gesagt, wir gucken immer so ein bisschen, oder müssen auf die Uhr gucken, weil es gibt ja nochmal Termine und werden wir über die 100 nochmal überlegen, wie wir das machen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr kennt das Spiel, was Newsletter angeht. Ne? Abonniert den gerne. Ihr kennt das Spiel, was Discord und Co. angeht. Da freuen wir uns immer auf die Gespräche. Zu jeder Folge gibt es nochmal spannende Insights von anderen Hörerinnen und Hörern. Und es ist wirklich eine liebgewonnene Community. Und auch bei Mastodon könnt ihr uns gerne folgen. Und wenn ihr noch irgendwie jetzt Bock habt, gerne noch irgendwie bei der Podcast-Plattform eurer Wahl eine nette Nachricht hinterlassen oder schreibt uns auf der Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns drüber.
In diesem Sinne, euch eine gute Zeit.
Genau, und eine tolle Woche. Macht's gut.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.